Ich glaube, was sich radikal ändert, ist, du brauchst vorher einen Plan. Und du wirst dazu gezwungen, in allen Bereichen, in der Produktion, im Producing, in der Kamera, in der Regie, erst denken, dann machen. Weil jede Rolle einfach relevant kostet, sowohl Zeit als auch Geld.
In Stuttgart bildet sich eine Konterrevolution zum digitalen Pixelwettrüsten. Thomas Bergmann, Geschäftsführer der Silbersalz Film GmbH, hat sich dem Analogfilm verschrieben und dreht seine Werbespots wieder auf 35mm Film. Und er setzt noch eins obendrauf. Er hat sein eigenes Entwicklungslabor bauen lassen. Warum und ob das überhaupt heutzutage tragbar ist, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Ich bin euer Host Axel Rothe, Kameramann und Kolorist. Und ihr hört Kinepresso, ein Podcast, der Professionelle aus allen Departments der Filmbranche zu Wort kommen lässt. Wir sprechen über innere Beweggründe, Strategien und wozu wir eigentlich Filme machen. Ja, hallo Thomas. Freut mich, dass ich heute bei euch bei Silbersalz sein kann in Stuttgart. Ihr seid eine Filmproduktionsfirma. Ihr seid die Ersten in Deutschland, oder vielleicht nicht, seid ihr die Ersten in Deutschland, die wieder einen Analogfilm drehen?
Hallo erstmal, ja, danke für die Einladung, freut mich dabei zu sein. Nein, sind wir nicht. Also es gibt schon noch nach wie vor Filmemacher, Werbefilmer, Spielfilmer, auch in Deutschland, die es lieben, analog zu drehen. Das wäre schade.
Wenn es keinen mehr gäbe. Aber ihr seid die Ersten, die seit neuestem wieder ein Kopierwerk in Deutschland haben. Darüber wollen wir auf jeden Fall reden, aber auch würde ich gerne einfach, dass du dich mal kurz vorstellst, wer bist du, wer ist Silbersalz für die Zuhörer, damit wir mal einen Eindruck bekommen, wo ihr herkommt und was ihr macht.
Ja, mache ich gerne. Ich bin Thomas Bergmann von der Firma Silbersalz Film aus Stuttgart. Ich komme ursprünglich aus der Kamera. Ich bin mal als Kameramann angefangen in der Filmbranche. Und habe lange als Kameramann und Cutter und Kolorist gearbeitet im Werbebereich. Also ich habe das relativ früh entschieden, dass Werbung der richtige Weg für mich ist. Und daraus hat sich dann über die letzten 10 Jahre Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen eine Filmproduktion entwickelt und jetzt auch eine Agentur entwickelt. Und wir sind jetzt eine Stuttgarter Firma mit 15, 16 Mann. Und im Kern, was wir machen, ist, wir lösen Probleme von Kunden. Also Kunden kommen auf uns zu mit einer Herausforderung. Es ist ja in den Zeiten von Internet und Social Media nicht mehr so einfach aufzufallen und als Werbekunde Produkte und Themen zu platzieren. Also denken wir uns Konzepte aus von Stories, die spannender sind als andere, von Looks, die geiler sind als andere und von Geschichten, die mitreißender sind als andere und setzen diese um.
Ihr habt einen Spruch auf der Webseite, der heißt Films made with strategy and beauty. Jetzt hast du schon gesagt, Beauty sind die Looks, da setzt ihr großen Wert drauf. Was heißt das, Films made of strategy?
Es war so eine Reise bei uns. Wie gesagt, ich war erst Kameramann und dann irgendwann war das bei mir privat, also in meiner Karriere ging es dann eher Richtung Regie, Schnitt, Postproduktion, Inhalt. Und dann waren wir die klassische Filmproduktion und haben das gedreht, was Agenturen sagen, wir drehen sollen. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass die Konzepte, die wir drehen, nicht immer gut sind, dass nicht alle Agenturen ihre Arbeit gut machen und vor allen Dingen Kunden haben von uns immer verstärkt gefordert, dass wir uns stärker einmischen und früher anfangen, in Probleme einzusteigen. Und Strategy meets Beauty heißt einfach, der schönste Film, der tollst gedrehte Film nützt überhaupt nichts, wenn er nicht für den Zuschauer, für den der eigentlich gedacht ist, die richtige Geschichte erzählt und ihn in der richtigen Lebenssituation erreicht, und eben auch die Geschichte auf die richtige Weise erzählt. Also wir werden heute wahrscheinlich viel über Look reden und über verrückte Sachen, die wir tun, dass unsere Filme, wie wir glauben, schön aussehen. Mhm. Aber trotzdem nützt es alles nichts, wenn nicht die Geschichte rockt, wenn nicht die Story rockt, wenn nicht die Länge genau richtig ist und wenn nicht auch der richtige Zuschauer die richtige Geschichte gezeigt bekommt. Und auch das, vielleicht ganz kurz noch zu diesem Strategieteil, haben wir erst vor ein paar Monaten überhaupt erstmal angefangen. Uns ist halt aufgefallen, wir drehen geile Filme. Also mit Verlaub, manchmal. So, du drehst einen geilen Film und dann guckst du nach einem Jahr, was hat der Film denn eigentlich bewirbt? Guckst dann auf YouTube, guckst dann auf Vimeo und dann steht dann ja irgendwie 200 Leute haben es sich angeguckt. Und dann, also das meine ich auch mit Strategie, dafür zu sorgen, dass die Sachen geguckt werden, dass die Sachen schlau geschaltet werden und dass die Sachen, dass die Filme wirklich ankommen bei den Zuschauern. Und über Beauty reden wir natürlich viel als Filmemacher und vor allen Dingen als Kameraleute. Eigentlich ist Silbersalz ja ein Laden gegründet von DPs und auch geführt von DPs. Wir glauben aber, dass das mehr ist als nur Kameraleute glücklich machen. Also dass eine gute Linse auch für den Kunden, auch für gute Filme wirklich den Unterschied macht. Und wir haben auch viele Kunden, die das inzwischen auch begreifen, dass du in einem Meer von Bewegtbild auffallen möchtest und dass es einfach dafür sich lohnt, wirklich den allerheißesten Stahl zu verwenden, weil die Leute, die Zuschauer, die Bewegtbild gucken, immer anspruchsvoller werden und immer kürzer entscheiden, ist was für mich, ist nichts für mich. Und die, also ich, du guckst auch wahrscheinlich noch fern ab und zu, dir werden Preloader gezeigt als YouTube. Ich meine, überleg mal, wie lange du dafür brauchst, um zu entscheiden, brauche ich nicht. So, eigentlich ist es unter einer Sekunde, du gibst einem Spot unter einer Sekunde Zeit, um zu entscheiden, ja, gucke ich mir jetzt an oder skip. Und da sind wir schon auch im Bereich Look und da sind wir im Bereich Beauty, da sind wir im Bereich, wie sieht dein Film eigentlich aus?
Ich würde ganz gern nochmal zurück zu dem Strategieding gehen.
Ja.
Und zwar, jetzt den Look kann man ja, also genau den Look hast du gesagt, kann man im Prinzip, das ist, da hat man so eine Sekunde Zeit, vielleicht weniger als eine Sekunde Zeit, um die Leute zu catchen, zu sagen, okay, das ist was Besonderes, hier ist passiert irgendwas, was ich noch nie gesehen habe oder lange noch nicht gesehen habe, um dran zu bleiben. Wenn sie jetzt die Sekunde dran geblieben sind mit durch den Look, was sind so entscheidende Faktoren, damit Leute dann noch länger dranbleiben? Also sag mal, YouTube hat 5 Sekunden, bevor man wegschalten darf. Eigentlich wartet man ja immer fast nur um die 5 Sekunden, um dann schnell den Skip-Button drücken zu dürfen. Was ist, was würdest du jetzt deinem Kunden, wenn du pitchst, erzählen, darauf müssen wir achten, damit die Kunden, die potenziellen Kunden, die nicht den Skip-Button drücken?
Ja, darüber reden wir, also wir sind in der Kreation jetzt 3 Leute bei uns, die schreiben, und da bereiten wir uns intensiv drauf vor und da gibt es keine Generalantwort. Ich glaube, so ein paar Sachen kann man schon sagen. Das Wichtigste ist Relevanz. Also wenn du am Anfang als Zuschauer das Gefühl hast, also erstmal muss man ja sagen, die Leute hassen ja Werbung. Niemand liebt ja Werbung. Wir selber ja auch nicht. Wenn wir einen Film gucken wollen, wollen wir einen Film gucken. Wir wollen keine Werbung gezeigt bekommen. Das muss man ja einfach mal sagen. Und furchtbare Werbung ist natürlich noch schlimmer. Und das Schlimmste ist unrelevante Werbung. Also, aber wirklich zu überlegen, der Zuschauer, was will er eigentlich? Keine Werbung gucken. Aber wenn denn schon Werbung, was ist relevant für ihn? Also wenn mir Apple einen Spot präsentiert, wo sie mir sagen, wir haben jetzt das iPhone draußen, da hält der Akku 2 Wochen, gucke ich auch eine halbe Stunde. Das ändert mein Leben, meinen Alltag. Mhm. Das ist hochrelevant. Und wenn ich für dieses Produkt einen Spot machen sollte, muss ich nur sagen, dieser Akku hält 2 Wochen. Und dann kann ich den Spot nach 3 Sekunden beenden. Oder ich kann diese Geschichte 10-mal erzählen, damit sie auch jeder zu sehen bekommt. Aber das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Aber ich glaube, Relevanz ist, aber auch eine emotionale Relevanz natürlich, ist ganz wichtig. Dann spüren Kunden, ob Kampagnen nur eine lustige Idee sind oder wirklich eine, wir nennen es Big Idea haben, Leitmotiv haben, ob die Kampagne wirkt und auch der Kunde eine Vision hat und irgendeine Big Idea hat. Naja, und dann gilt auch für Werbung all das, was für Spielfilm auch geht, an Regeln für gute Drehbuchkunst, für gute Storykunst. Da könnte man separat noch Podcasts mitfüllen. Machen andere ja auch.
Machen andere auch. Den Ansatz, den du gewählt hast, jetzt mit, also den ihr jetzt mit großen Kunden fahrt, der kommt bei euren Kunden ja sehr gut an und ist ja auch sehr erfolgreich. Wie seid ihr denn von Silbersalz? Gibt es jetzt schon wie lange? Wie viele Jahre?
Ja, das ist schwer zu beantworten, weil das halt sanft fadete von dem Freiberufler und Kameramann zu der Agentur mit 16 Mann. Aber man kann jetzt sagen, uns gibt es seit 6 Jahren so.
Okay. Ja. Das heißt, wie ist denn bei dir dieser spannende Fade passiert? Also wie bist du denn von Thomas Bergmann, Kameramann, Kolorist und Cutter zu Agentur Silbersalz gekommen? Mhm.
Ich glaube, zu den meisten dieser Schritte haben uns Kunden gezwungen und Kunden haben das gefordert. Also von der Produktion zur Agentur zu werden zum Beispiel, ist was, was für Kunden extrem angenehm ist. Mit einem Partner zu reden, irgendwo anzurufen und zu sagen, hier, ich habe hier ein Produkt und das verkauft sich nicht so gut und ich würde es gerne um 20% steigern. Löst mir das Problem, sagt mir, was ich tun muss, sagt mir, was es kostet und kann es bitte übermorgen fertig sein. Das ist für Kunden natürlich traumhaft, wenn derjenige, der am Anfang ans Telefon geht, bis zum Auswertungsgespräch 2 Jahre später, wenn man guckt, ah ja, guck mal, da haben wir es geschafft, in dem Markt haben wir es geschafft, in UK nicht, warum nicht? Für Kunden lieben das, Kunden wünschen das. Und für uns, ich glaube, auf der anderen Seite war es halt immer schon so, dass wir schon dazu tendierten, frech zu sein und manchmal auch unhöfliche Fragen zu stellen. Das ist auch bis heute noch so, wenn bei uns ein Kunde kommt und sagt, er hätte gern einen Film und hier ist das Briefing und dann kriegst du 2 Seiten. Und es gibt Kunden, das macht es total Spaß und du liest das Briefing und denkst dir, ach cool, ein Briefing. Und es gibt Kunden, da denkst du, das sind 2 Zettel, die machen überhaupt keinen Sinn. Und dann sagen wir halt auch, selbst wenn es der größte Kunde ist oder der renommierteste Kunde, mit Doppelverlaub, das sind 2 schöne Seiten, die machen keinen Sinn. Wir setzen uns jetzt zusammen hin und schreiben ein Briefing. Und es gibt halt Kunden, die dann schockiert sind und es gibt Kunden, die das dann auch schätzen und mit denen sitzt man dann tatsächlich 2-3 Werktage zusammen und erarbeitet mal ein Briefing. Das ist natürlich frech als Dienstleister, wenn du in den Supermarkt gehst und sagst, ich hätte gern 1 Liter Milch und der Verkäufer sagt, du brauchst eigentlich keine Milch, will man nicht, aber im Bereich, wo wir ja eigentlich Probleme von Kunden lösen und wenn auch Kunden das erkennen, ist das für alle Beteiligten interessant. Und mit diesem Mindset, glaube ich, frech zu sein, richtige Fragen zu stellen, mutig zu sein, dann aber auch mal Recht zu haben und sich Probleme genauer anzugucken, ich glaube, so ist es entstanden. Und ich glaube, aus der Warte war das relativ logisch. Und das habe ich, als Kameramann habe ich mir die Frage gestellt, so, ja, wer schneidet das jetzt zusammen? So, wer gradet das denn eigentlich? Eher aus so einer, nicht weil ich mich verkaufen wollte als Cutter und Kolorist, sondern eher, weil ich Sorge hatte, was mit dem Material denn dann passiert. Und weil es mir eigentlich Spaß gemacht hat und immer bis heute noch Spaß macht, von der ersten Idee bis zum fertigen Ding dabei zu sein. Ich war nie jemand, der so Rollen abgibt oder irgendwie, ja, hier hast du die Chipkarten, viel Spaß damit, was ja eigentlich normalerweise der Arbeitsalltag eines Kameramanns ist. So, du hast deinen Job gemacht und selbst beim Grading werden sie dich nicht mehr anrufen. Du darfst gerne vorbeikommen, aber zahlen werden sie dich nicht dafür. So, das habe ich halt von vornherein, war das immer nicht mein Ding. Was viele Vorteile und auch Nachteile hatte für die Karriere. So gewisse Sachen machst du dann einfach nicht. Naja, und genau mit dieser Haltung macht es dann irgendwann in der Konsequenz Sinn, auch mit dem Kunden zu überlegen, braucht ihr 2, 4 oder 6 Filme, schaltet die auf YouTube oder Instagram und dann zusammen zu sitzen und zu überlegen, warum funktioniert es auf Instagram nicht so gut oder warum funktioniert es auf YouTube so gut, warum performen wir so gut oder schlecht. Warum funktioniert diese Geschichte besser als diese? Warum ist dieser Film so erfolgreich, obwohl die Geschichte so schwach ist? Hat das mit den Anamorphoten zu tun? Bestimmt nicht, nur mal ein Beispiel.
Es war sehr viel Input, wo ich da erstmal drüber nachdenken muss. Und ich denke, Zuschauer auch. Es ist ja schon, also ein spannender Weg, den ihr gegangen seid, den du auch mit und den anderen, mit, die mit dir zusammen den Weg gegangen sind, von halt von klein auf groß. Gab es irgendwelche großen Meilensteine auf dem Weg, wo du sagst, das war jetzt ein Turning Point? Ist ja immer, wenn man drin ist, ist es immer ein bisschen schwer, selber zu merken, okay, das war jetzt ein Meilenstein, das finde ich immer so ein bisschen. Man ist so in dem Moment drin und man erkennt das nicht so wirklich, aber so rückblickend kann man doch sagen, okay, das war ein Meilenstein, das war ein Meilenstein. Sagen wir jetzt mal so, welche Meilensteine habt ihr denn so jetzt in den letzten 6 Jahren durchgemacht?
Also ich glaube, grundsätzlich ist das Verhalten, hat sich nie geändert. Nie Geld auszugeben, das man nicht hat. Nie Geld aufzunehmen, aber auch immer zu investieren, immer in Qualität zu investieren und immer zu gucken, dass jedes Jahr betriebswirtschaftlich besser ist als das davor und vor allen Dingen aber auch kreativ. Dass man das Gefühl hat, man löst größere Probleme als im Jahr davor und man macht auch irgendwie geilere Filme als im Jahr davor und man entwickelt sich auch als Künstler weiter. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Meilensteine, sondern das ist ein Weg, der immer weitergeht und wir fühlen uns als junges Unternehmen und wir fühlen uns als unschuldige junge Leute, die jedes Mal noch lernen und lernen, weiterentwickeln, weitermachen und nie zufrieden sind mit dem, wie wir Dinge tun und wie unsere Filme sind. So, ich glaube, das hat sich noch nie geändert und es bleibt immer so. Und auch immer alles komplett zu überdenken. Okay, wir schneiden auf Premiere. Okay, ist es morgen noch richtig? Ist es übermorgen noch richtig? Also immer weiter dran zu arbeiten, die Workflows besser zu machen, die Geschichten besser zu machen, die Abläufe, auch die Kostenseite im Griff zu halten, die richtigen Leute kennenzulernen. Und natürlich gibt es diese Meilensteine von außen betrachtet. Aha, der Kameramann ist jetzt auf einmal Produzent. So, das ist kein Meilenstein, weil für mich ändert sich da gar nicht so viel, aber die Außenwahrnehmung ändert sich radikal. Die Kunden, die dich damals gebucht haben als Kameramann, werden dich nie wieder anrufen. Die gucken dir nicht mal mehr in die Augen, wenn du sie triffst.
Und warum ist das?
Naja, weil du hast dich vom Dienstleister zum Konkurrenten entwickelt. Das ist, ich denke nicht so, aber klassische Werbeproduzenten, also denken so, du fischst jetzt im selben Becken und gehörst jetzt auf die andere Seite. Ich hasse das und ich denke auch nicht so, aber man muss auch nicht, unsere Branche ist klein und es sind auch nicht alle nur Freunde. So. Also von daher glaube ich, ist es, die Meilensteine sind eher so von außen betrachtet. Auch jetzt bei Agenturen ist es genauso. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles so sagen sollte, was ich sage, aber vielleicht ja.
Noch hast du, also, glaube ich, nichts gesagt, was jetzt irgendwie schwierig sein würde.
Nee, aber wenn du als Filmproduktion dich entscheidest, selber auch als Agentur zu arbeiten, heißt das, dass du für gewisse Agenturen, also viele lieben das, viele lieben es nicht. So.
Klar, kann man nachvollziehen, ja.
Genau. Also ich glaube, das war so der erste Schritt. Der erste Schritt war, ja, wir sind jetzt Postproduktionsfirma zusätzlich zum Kameramann. Zweiter Schritt, ja, wir produzieren jetzt auch, wir sind Filmproduktion. Dritter Schritt, wir sind auch Agentur. Ich glaube, das sind so die Meilensteine gewesen, von außen betrachtet. Und die wollen in erster Linie auch gut überlegt sein. Also du willst schon dir sicher sein, dass du das willst. Es gibt auch so Meilensteine, die es stellen sich, also du musst auch wissen, was du nicht tust. Also wir haben oft Anfragen, also wir sagen auch Sachen ab. Wir sagen auch, wenn uns Themen nicht gefallen oder wenn wir das Gefühl haben, das macht alles keinen Sinn. Das ist schön, dass sie da gutes Budget haben für das, was sie da wollen, aber das macht hinten und vorne keinen Sinn. Wir verstehen das nicht. Wir verstehen das Produkt nicht, machen wir das nicht. Oder oft kommen auch Anfragen, die für uns viel zu breit sind. Wir sind nur ein kleines, wir sind auch nur 16 Seelen. So, wir können nicht. Nein, wir machen keine Apps. Nein, ja. Wir finden Drohnen das Uncoolste auf diesem Planeten. Nein, wir benutzen keine Gimbals. Wir gimbeln nicht. So, also du musst halt auch wissen, was du nicht machst.
Das ist sympathisch auf jeden Fall. Ich bin auch so ein Drohnen- und Gimbelfeind. Aber es ist ja, ich finde es ja auch super wichtig, sich selbst im Klaren zu sein, wer man ist. Ne? Also es ist ja nicht nur so ein, man kann sich ja auch nur im Gespräch mit jemandem befinden und mit dem kommunizieren, wenn man sich selber sicher ist, wer man sein möchte und wo die Reise hin, für einen selber Reise hingehen sollte. Ja. Sonst kann man ja auch gar nicht die Entscheidung treffen.
Ja.
Sonst ist man auch nur der Spielball von anderen Leuten.
Total.
Aber ja.
Du musst auch zuhören. Mhm. Das erlebe ich nämlich auch bei vielen Filmemachern und Werbetreibenden, dass es schon eine Stärke ist, sich dazu zu zwingen, zuzuhören. Also es ist so, dass Kunden schon Dinge sagen und auch erstmal recht haben, weil sie die Dinge sagen. So, gerade wenn du Kunden hast, die du schätzt und wo du das Gefühl hast, die haben von Film keine Ahnung, aber die kennen sich ja in ihrer Branche, Platzhalter, selbstschließende Schaftbolzen, am allerbesten aus. Die wissen, die kennen ihre Kunden und so. Und überhaupt, also das Briefing in die Tonne zu werfen, weil es keinen Sinn macht, weil der Kunde versucht, eine Story zu schreiben oder irgendeine Strategie zu schreiben, das kann man tun, aber wenn der Kunde irgendwas sagt, ist schon auch wichtig zuzuhören. Mhm. Also nur mal ein Beispiel dafür, wenn wir schneiden in der und auch wenn wir graden, wir gehen grundsätzlich so vor, dass wir dem Kunden nicht vorher definieren, wie viele Änderungsrunden es gibt. Also wir sagen, wir machen das so lang, bis es fertig ist. Und es ist egal, ob es 2 Runden oder 20 oder 200 sind. Und das ist Stress für uns und das liebt auch unser Producing nicht. Aber das machen wir konsequent. Also wir machen Dinge immer wieder und wieder und wieder. Haben unsere Prozesse so, glauben wir, optimiert. Wir würden zum Beispiel dir als Kunden nichts online schicken. Also wir schicken dir keinen Film zur Online-Abnahme, du kommst hier hin oder wir kommen zu dir. Mhm. Aber wenn wir das so machen, dann beschränken wir uns da nicht.
Ich habe draußen gesehen, ihr habt ein Schild, das heißt Meet, Call, E-Mail.
Ja.
Ist das eure Philosophie? Weil ihr auch schon, weil du gerade gesagt hast, Abnahmen sind nur persönlich zu machen.
Ja.
Ihr seid also, steht also nicht so auf Frame.io und diese ganzen neuen Technologien, wo man halt alles schön digital machen kann.
Wir stehen total auf neue Technologien. Wir sind komplett auf Dropbox, wir sind stark vernetzt, aber wir glauben nicht an Frame.io und wir nutzen das nicht. Meet, Call, E-Mail, ja. Ich halte das für extrem wichtig. Man muss sich treffen, wenn man Dinge bespricht. Also wenn man einen Film bespricht, trifft man sich, lernt sich auch kennen, ob man sich mit dem Kunden, ob man auf einer Wellenlänge ist und man muss sich treffen und man muss zu Dingen telefonieren und nicht mal schnell eine E-Mail schreiben, weil eine E-Mail ist Schall und Rauch, aber wenn man geredet hat, dann, man liest mehr zwischen den Zeilen, ob jetzt der Kunde oder der Zulieferer glücklich ist und zufrieden ist mit dem, was man beschlossen hat, Und wir finden es schlau, ja. Es macht auch aus Verhandlungstaktik total Sinn, über Dinge zu reden. Und wenn du ein guter Verhandler bist, dann nutze das am Telefon.
Ihr nennt euch selber Celluloid Believers. Ihr glaubt, seid die, ich deutsch übersetzt, die Jünger des Celluloids. Silbersize goes analog. Warum habt ihr diesen Schritt gewagt?
Also wir sind in erster Linie mal, wir glauben an Film. Wir glauben, dass man mit Bewegtbild die Welt ändern kann. Ein kleines Stück. Wir glauben an Werbung. Wir glauben, dass man mit Werbung Leute verändern kann, Produkte voranbringen kann, Marken voranbringen kann. Wir sind Kameraleute in der Geschäftsführung. Wir lieben Bilder, wir lieben Schönheit. Uns ist Qualität, qualitative Bilder eine Herzensangelegenheit. Und auf diesem Weg glauben wir, dass man alles sieht. Also, und da bin ich auch fest davon überzeugt, auch am Dreh, bei den Dreharbeiten, bei einem Shooting, man sieht und spürt alles. Man sieht, ob das Catering lecker war an dem Tag. Da bin ich fest davon überzeugt, dass man sieht, ob Ruhe da war, ob Konzentration da war, ob Fokus da war. Und man, es ist krass. Und auch oft hört man ja das Argument, ja, die Zuschauer sehen es eh nicht. Und das, ich glaube, dass das im Kern die falsche Haltung ist, weil ich glaube, dass Zuschauer alles sehen und alles spüren. Wenn du einen Fernsehfilm dir anguckst, wenn du dir einen Spielfilm anguckst, aber auch wenn du Werbung anguckst, du spürst jede Idee, die in einer Agentur gedacht wurde, jede Besprechung, Casting, das hat alles Auswirkungen und das spürt man. Ist da Begeisterung da? Steht der Kunde überhaupt hinter seinem Produkt, also der Verkäufer, der Werbetreibende? So, also man sieht Qualität und man sieht den Unterschied. Das auf der Basis arbeiten wir erstmal. Und die analoge Geschichte ist natürlich was Kameraleute erstmal per se ganz interessant finden, weil es ist wir kommen ja aus Zeiten, als die Kameraleute noch die Götter waren und nicht die Abschwenker, wie sie es heute ein bisschen geworden sind. Und die Götter hatten analoges Celluloid und der Kameramann war ja der Einzige an einem Set, der in seinem Kopf eine Vision hatte, wie der Look später ist, und kein anderer am ganzen Set hatte irgendeinen blassen Schimmer, wie der Film aussehen würde. Und es gab dem Kameramann natürlich eine komplett andere Wichtigkeit und komplett andere Rolle als heute. Ja. So aus daher ist das natürlich eine Sache, die für Kameraleute allein schon strategisch extrem spannend ist. Zweitens, die Digitalisierung ist rum und durch. Also ich bin ja etwas älter, ich bin 40, ich habe das noch erlebt. Meine Karriere begann analog. Meine ersten großen Jobs als DP waren analog. Aber jetzt ist es einfach definitiv durch und man kann digital gedreht Oscars gewinnen, das wird nicht mehr debattiert. Aber man muss sagen, analoger Film ist nicht technisch durch. Nach wie vor ist eine Emulsion aus Silbersalzen, die lichtempfindlich sind und auf eine Plastikschicht aufgetragen sind. Absolut haben unsere Filmgeschichte und unsere Geschichte an Bild und Bewegtbild auf diesem Planeten geprägt, Zuschauer geprägt, was wir für ein gutes, angenehmes Bild halten, und nach wie vor ist es der goldene Standard, wenn es um Look geht. Also, wenn der neue Star Wars gedreht wird, ist es völlig logisch, dass der natürlich auf Film gedreht wird. Und auch bei Star Wars gab es Digitalausflüge, die sehen jetzt rückwirkend furchtbar aus. Und also Film ist nach wie vor noch der Standard, wie man Licht festhält. Für die Ewigkeit. Und das ist der Grund, weshalb wir uns dann irgendwann mal wieder mit dem Thema beschäftigt haben. Also ich kann dir sagen, Film, also wir haben hier eine Rolle 35 mm vor uns, 250 Tageslichtmaterial. Da sind 10 Minuten Film drin. Das Schöne ist halt, das ist irgendwas zwischen 6 und 8K Auflösung. Du legst es ein und hast eine Qualität, die dir garantiert wird. Du weißt, wenn das entwickelt ist, hält das 100 Jahre. Du kannst dich auf die Farben verlassen. Bombe, kannst du dich auf die Farben verlassen. Jedes einzelne Bild ist ein einzelnes analoges Foto. Da wird nicht komprimiert, da wird nicht bearbeitet, da wird nicht rumgetrickst. Digitale Kamerahersteller lieben es, rumzutricksen. Das funktioniert bei minus 20 Grad, das funktioniert bei plus 20 Grad. Das Bild sieht, egal bei welcher Temperatur und Luftfeuchte, immer verlässlich gleich aus. Und du hast, wenn du damit eine Dokumentation drehst und in die Wüste fährst, eine total simple Kamera, dessen Akku tagelang, wochenlang hält. Und du kannst dich einfach Bombe auf diesen Standard verlassen. Das muss man einfach mal sagen. Da haben wir auch, also an dieser Emulsion haben wir auch Heerscharen an Filmtechnikern jahrzehntelang geforscht. So. Und wir definieren ja, was, wenn wir uns jetzt über Look unterhalten würden, was wir gut finden, wir reden ja immer von filmisch und das sieht filmisch aus und so. Mhm. Also wir definieren uns ja total immer noch an diesem Standard. Was sich ja durch Computerspiel und wenn ich mit jungen Leuten rede, so durch Generation Computerspiel leicht ändert, aber was ein guter Look ist, was ein guter Film ist, dass Apocalypse Now ein guter Film ist, das ist unbestritten immer noch. Bei uns fing das so an, dass ein junger Kameramann bei uns sich eine 16mm Kamera zur Verschönerung seines Schlafzimmers, ich spitze etwas zu, oder Wohnzimmers, zugelegt hat, weil es so stylisch ist und weil es gerade in ist, wieder analog zu fotografieren und drehen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns das einfach mal ausprobieren. Das ist ja eine Kamera, die muss man einmal einlegen, guck mal, was da rauskommt. Und wir lieben einfach die Ergebnisse. Das ist einfach so, deshalb machen wir das. Wir haben wieder angefangen und wir haben gemerkt, nach all den Jahren, das sieht relevant aus, das sieht anders aus, das sieht geil aus, das ist im Grading kein Aufwand. Du guckst deine Muster mal wieder und denkst, das ist ein Geschenk. Und nach diesen ersten Tests haben wir dann irgendwie nie aufgehört.
So verliebt in den Analogfilm. Wie ändert sich denn als Produktionsfirma der Workflow, wenn man jetzt von digital, ihr macht ja immer noch Digitalproduktionen,
ja.
Genau. Aber jetzt, wenn ihr sagt, was sind denn die großen Unterschiede in dem Workflow von digital zu Analogfilmproduktion, mal abgesehen wahrscheinlich jetzt von dem offensichtlichen Faktor, dass man den Film entwickeln muss?
Ich glaube, was sich radikal ändert, ist, du brauchst vorher einen Plan. Und du wirst dazu gezwungen, in allen Bereichen, in der Produktion, im Producing, in der Kamera, in der Regie, erst denken, dann machen. Das zwingt es sich gnadenlos dazu und jeder Fehler, jedes Mal, wo du nicht nachgedacht hast, wo man, ja, piff, paff, da gucken wir mal, wie die Daten dann zum Cutter kommen, wird schon irgendwie so, genau so wird nicht mehr gedacht, sondern du denkst vorher nach. Weil jede Rolle einfach relevant kostet, sowohl Zeit als auch Geld. Und es zwingt dich dazu, dass du als Kameramann dich mit deinem Regisseur hinsetzt. Es zwingt dich, am Set hast du eine ganz andere Fokussierung und Ruhe und Respekt von allen Beteiligten, übrigens auch Schauspielern, allen Beteiligten wirklich, dass da jetzt was Ernsthaftes passiert und dass, wenn du dieses kleine Rattern hörst, ein anderer Fokus drin ist. Du schlägst wieder Klappen. Genau. Dann hast du das Thema Entwicklung und Scanning natürlich, was wir ja stark jetzt selber angehen, weil es gibt noch Partner in Europa, die das tun, aber es sind immer weniger. Und für den Cutter ändert sich in erster Linie mal natürlich, dass du Ton anlegen musst. Das ist ganz logisch. Und für den Cutter ändert sich, dass das Material viel besser ist. Also das Material ist viel fokussierter und die Kamera und Schnitt haben, also der Schnitt wird viel schneller und du kommst viel schneller zu einem guten Ergebnis. Und es liegt einfach daran, dass, wie schon gesagt, wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, dann hast du einfach viel, viel besseres inhaltliches Grundmaterial. Also bei uns, bei Silbersalz, ist wirklich ganz krass, wie dieselben Regie-Kamera-Kombinationen an Leuten einfach viel fokussierteres, durchdachteres Material abgeben. Also wir haben Kampagnen gemacht, wo wochenlang europaweit rumgereist wurde und es war digital eine Materialschlacht sondergleichen. Die Kamera lief und lief und lief und lief und dazu motiviert dich ja eigentlich auch digitales Drehen. Es kostet ja alles nichts, einfach laufen lassen. Da läuft der Regisseur ins Bild, inszeniert noch ein bisschen rum, die Kamera läuft weiter. Du lachst. Ich cutte viel bei uns. Ich rede aus leidvoller Erfahrung.
Ja.
So. Und auf Filmen die gleichen Leute, also das krasseste Beispiel kannst du bei uns auf der Page immer angucken. Das ist ein kleiner Spot über einen Boxer. Mhm. Das ist auf einer Rolle Film gedreht. Der ganze Spot. Innerhalb von 3 Stunden gedreht.
Das heißt, ihr habt 10 Minuten Film gehabt.
10 Minuten.
Also so wie die Rolle, ja, die vor uns liegt, ColorVision 3.
Ja.
Diese eine Rolle, das, genau, war's. Wie viel kostet die Rolle?
Oh, da muss ich das Producing fragen. 180 Euro.
Also 180 Euro Film, ein kompletter Spot.
Ja, normalerweise kannst du dann rechnen, dass Entwicklung und Scanning
ja
nochmal das gleiche,
naja,
kostet. 500 Euro Material.
Aber ich meine, das ist trotzdem als Verhältnis, weil man ja immer sagt, so, oh, Film, so teuer, kann man gar nicht machen mehr heutzutage.
Nee, das ist Quatsch, natürlich. Aber das ist ja auch eigentlich, wenn man mal nachdenkt, allen Beteiligten klar, dass es Quatsch ist. Also wenn du eine Werbung hast, die 100.000 Euro Budget hat, ob du dann 2.000 Euro für Film ausgibst oder nicht. Ganz ehrlich, was Kameraleute von heute für einen heiligen Tanz um das Thema Objektive aufführen, da werden ja Objektive geliehen, die 300 Euro am Tag kosten, Stück Miete pro Tag. Ich meine, also lass uns nicht über Kosten reden. Mhm. Das ist eigentlich, im Kern ist das Quatsch. Du musst natürlich dein Denken und dein Handeln ändern. So. Dieser Boxerfilm, wie gesagt, der wurde auf einer Rolle Film gedreht. Das war auch eine Challenge, die wir uns da selber gegeben haben. Was kann man auf einer Rolle Film machen? Und da ist ein ganzer Film drauf entstanden. Das kannst du natürlich mit einem Werbekunden so nicht machen. Das wurde auf Schnitt gedreht. Da wurde vorher gedacht. Da wurde wirklich nur eingestartet, wenn es Sinn macht, und gestoppt, wenn es Sinn macht. Aber ich finde es ein interessantes Beispiel. Du hast recht, es ist eigentlich kein Geld für so einen Film. Der wurde innerhalb von 3 Drehstunden gedreht und ich habe den innerhalb von 1,5 Stunden gecuttet. Klar, du hast 10 Minuten Material und es ist alles vorsortiert quasi und vordurchdacht. Und dann kommst du ziemlich schnell zu einem Ergebnis. Definitiv. Aber wenn du natürlich Drehverhältnisse von 1 zu 300, 400, 500 anstrebst, wirst du natürlich arm.
Wenn, ja,
du auch Film drehst, klar, dann.
Also ich kenne das nur von Digitalproduktionen, so aus meinem, wenn ich Kameramann bin, dann oft sehe ich dann die Klappe, da steht schon die 25 drauf oder sowas.
Ja.
Da würde man sich auch manchmal wünschen. So. Ich meine, weiß nicht, ob du das Wort scharfe Probe kennst.
Ja.
Ja. Also meiner nach ein
ja.
Das muss man gar nicht sagen, dass das Quatsch ist. Eine scharfe Probe ist keine Probe. Da ist natürlich der Gedanke an die Disziplin, die das erfordert, natürlich eine ganz andere. Ne? Also es ist, ja, halt, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ja, ich versuche das auch immer persönlich, immer sehr, also ich bestehe auch auf Klappen, selbst wenn wir keinen Ton haben, einfach nur, um diese Ruhe reinzukriegen, weil ich glaube, ja, die Klappe, die fokussiert so ein bisschen.
Ja.
Aber man merkt trotzdem natürlich, dass der Regisseur weiß, er kann noch mal laufen lassen. Dann kommt immer, heißt, ja, lass laufen. Und dann denkst du immer so, ja. Ich meine, Schwellplatz kostet auch Geld, natürlich deutlich weniger als jetzt ein Band. Aber manchmal würde man sich ja schon wünschen, dass da so ein bisschen so eine Art, so eine Bremse drin ist.
Ja, ja.
Weil wenn man dann doch sagt, komm, lass mal stoppen, lass mal Material sparen, dann heißt es, warum denn? Also
ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das, und das ist ja eure Erfahrung, dass das weniger eine Herausforderung ist als ein Benefit.
Ja. Warum denn aus Mitleid mit dem Cutter, wäre dann meine Antwort. Weil das einfach Arbeit ist zu sichten. Also wenn du als Cutter deine Arbeit ernst nimmst, musst du dir ja jedes Frame angucken und bewerten. Und das ist einfach Lebenszeit deines Cutters, die du da sparst.
Plus natürlich auch Geld im Schnitt. Weil
plus natürlich Geld im Schnitt. Ja. Am Workflow ändert sich sonst eigentlich gar nicht so viel. Also natürlich entwickelst du und scannst du, hast dann aber letzten Endes hochqualitative Rohdaten, die du dann relativ klassisch postproduzierst.
Was kommt da jetzt, was kommt da für ein Codec raus? Ist das RAW DNG oder ist das, oder ist, habt ihr da, wie scannt ihr das?
Also wir scannen das mit einem Sintel-Scanner, der das in 4K RAW scannt, in einem proprietären RAW-Format .cri. Mhm. Kennt kein Mensch, läuft auch nur mit dieser Software und dann kannst du, also wir exportieren dann meistens als ProRes XQ444XQ, volle Auflösung, volle Lotte.
Okay.
Und dann machen wir damit weiter und gucken in die Original-RAWs nicht mehr rein.
Das ist dann einfach nur Archiv.
Die schmeißen wir weg.
Achso, ich schmeiß die RAW-Sachen weg. Ja.
Das ist nämlich das Schöne, das Archiv liegt nämlich auf dem Tisch.
Achso, stimmt, ja, richtig. Klar, das habt ihr dann in euren Tiefkühllagern, euren Dry-Agern, wie ich gesehen habe.
Genau, das wird dann kühl gelagert und das hält dann für die Generationen. Also der Dedo Weigert, ich weiß nicht, ob du Dedo Light und so kennst. Ja. Der war halt am Samstag bei uns und hat aus den 60ern, aus den 70ern Material bei uns gescannt. Und das ist einfach erstaunlich, weil du, ich meine, überleg mal, allein unsere Digitalergüsse von vor 10 Jahren, wir beten, dass die alle noch so gut gebackupt und existieren und wir haben die ganzen Rollen vom Dedo eingelegt und das Material sah extrem gut aus und es ist aus den 70ern. Und es ist alles noch da. Also das Archivthema, da kann Film jedem Format was vormachen.
Ja. Wir haben ja jetzt schon so positiv von den großen Benefits gesprochen. Gibt es Herausforderungen, die ihr vielleicht erstmal meistern musstet? Oder Herausforderungen, die sich immer noch so ergeben? Also abgesehen jetzt von dem, ich meine, wir haben ja festgestellt, dass die meisten Herausforderungen eher eigentlich ein Vorteil sind, aber gab es irgendwas, was eher so unerwartet war vielleicht? Weil ich habe das ja Thema, habt ihr sozusagen euch erstmal mit beschäftigen müssen. Ihr habt das ja sozusagen noch nie gemacht. Ihr müsst sozusagen erstmal neu damit anfangen.
Oh, ja, es gibt so viele Herausforderungen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist eine krasse Herausforderung für alle Bereiche, für alle Abteilungen. Also das fängt mit der Kameraabteilung an. Da möchtest du eine gut gewartete, sauber laufende Kamera haben. Du möchtest einen Kameraassistenten haben, der nach alter Schule Schärfe zieht. Kein Monitorschärfer, wie es ja im digitalen Bereich auch keinen Sinn macht. Du brauchst jemanden, der schätzt, du brauchst jemanden, der misst. Eine alte Kunst, die viele Assistenten ja nicht mehr einsehen zu tun. Dann muss der DP natürlich seine Lichtmenge in der Kontrolle haben und ein Gefühl haben dafür, wie viel Licht auf die Emulsion fällt. Und das ist eine Herausforderung. Es ist lernen, testen. Und da wirst du auch besser über die Zeit. Und da musst du auch deine Fehler machen und da verzeiht viel Film schon viel, es sind auch 12 Blenden, du hast da auch ähnlich wie im digitalen Bereich immer noch so einen kleinen Puffer, auch einen großen Puffer, aber du musst schon wissen, was du da tust. Naja, und das Producing muss diese Rollen natürlich ernst nehmen, du musst die transportieren, die im besten Fall müssen die vollständig im Kopierwerk ankommen. Also es ist eigentlich die Herausforderung der analogen Welt, die viel krasser ist als beim digitalen Drehen. Einfach, dass die Dinge zum richtigen Zeit... Das Material muss da sein zum Drehen. Das sollte pünktlich bestellt sein. Weißt du, so ganz simple Dinge einfach, die aber so Producing und Filme machen von heute ja oft nicht mehr gewohnt sind. Dann sollte das geplant sein, wenn du in Hintertukigistan drehst, wie das dann irgendwie zum Kopierwerk nach London gelangt, möglichst schnell. Dann müssen die Rollen vom Kopierwerk zum Scanning kommen.
Aber ja. diese Herausforderung habt ihr ja schon jetzt selber, wie auch euch, einfacher gemacht. Ihr habt ja jetzt ein eigenes Kopierwerk. Ihr müsst sozusagen nicht mal mehr nach London schicken.
Ja.
Kannst du mir dazu was erzählen?
Ja. Also muss ich ein bisschen korrigieren. Wir arbeiten dran. Wir haben vor einem Jahr entschieden, dass wir, wie wir das im digitalen Bereich auch machen, das komplette Equipment in-house haben wollen, besitzen wollen, kontrollieren wollen, gestalten wollen, haben wir entschieden, dass wir ein eigenes Kopierwerk gern hätten und auch eine eigene digitale Scanning-Möglichkeit für 35 mm, beides auf höchstem Niveau. So, das war unsere Vision von einem Jahr und wir haben dafür eine eigene Entwicklungsmaschine gebaut in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Senior, der ein Kopierwerk hatte, ein erfolgreich laufendes in München über Jahrzehnte, der uns eine Maschine gebaut hat, die kannst du dir vorstellen, das sind so vier Waschmaschinen hintereinander und da läuft der Film durch 10 Bäder durch und durch 10 Chemikalien nach ganz dezidiert bestimmten Bedingungen. Da kannst du dir bei Kodak auf der Page Hunderte und an technischen Detailseiten angucken, wie genau der Fluss der Chemie sein muss. Jedes Detail ist da minutiös definiert und an das möchtest du dich halten. Und da gibt es jetzt diese Maschine, die wird gerade getestet und wird in den nächsten Wochen irgendwann tatsächlich dann freigegeben, um 35 mm Film entwickeln zu können. Positiv, negativ, Umkehrmaterial, Negativmaterial, alles in einer Maschine. Ob das jetzt heißt, dass wir demnächst Kopierwerk sind, haben wir noch nicht entschieden. Also, wenn du mich anrufst und möchtest Film entwickelt haben, machen wir das natürlich gerne für dich. Aber ob wir jetzt für jeden ein öffentlich zugängliches Kopierwerk sind und ein Dienstleistungskopierwerk, wissen wir noch nicht. In erster Linie ist es erstmal exklusiv für unsere Kameraleute, für unsere Artists gedacht. Genau, und das zweite Thema, was wir angegangen sind, ist das Thema Scanning. Es klingt einfach, du kaufst dir einfach einen Scanner und scannst damit. Interessant ist halt die Color Science und zu entdecken, wie schaffst du es, einen Hausstandard zu haben, dass der Kameramann sich wirklich Bombe auf die Qualität der Entwicklung und des Scans verlassen kann. Und da auch kreativ an die Grenzen gehen kann. Also das kennt man ja auch von digitalen Kameras. Ich meine, wenn alles hell ist im Raum und so, das kann jedes iPhone. Aber wenn du an Grenzen gehst, wenn es besonders dunkel ist, wenn du in eine Überbelichtung gehst, wenn du in einen Raum gehst, der komplett nur mit rotem Licht gefüllt ist, schwer für jede Kamera, da dann geile Ergebnisse zu machen, da wird es dann ja interessant. Ja, und das Thema Entwicklung, Scanning und Color Science, das hat sehr viel Arbeit gekostet und da haben wir sehr viel gelernt. Sehr viel Zeit, Recherche, Geld, Investitionen reingesteckt. Ja, und da lernen wir auch noch und machen ständige Fortschritte.
Sehr spannend. Also eventuell. Auf jeden Fall seid ihr die Ersten mit einem kompletten Scanner in Deutschland. Der ist auch, wie ich verstanden habe, eine Eigenentwicklung mit dem Herrn
Entwickler, meinst du, ne?
Entwickler, Genau,
wir haben mit dem Helmut Rings zusammengearbeitet, der jetzt in, ich glaube, bei Bonn irgendwo eigentlich im Ruhestand ist. Der ist weit über 80 und ist ganz lustig, der war eigentlich in den 70er Jahren so, wie wir uns heute sehen. Also wir kaufen nicht irgendeine Lösung von der Stange, sondern wir bauen irgendwas selber, war in den 70er Jahren seine Philosophie. Der ging halt nicht zu Bavaria, um zum Entwickeln, sondern das war dem zu kompliziert und zu teuer. Der baute sich selber eine Maschine in den 70ern und hatte das ganze Know-how, war über 30 Jahre erfolgreiches Kopierwerk in Deutschland und hat für uns dann jetzt im letzten Jahr, über die letzten 12 Monate, diese Maschine gebaut, die 60 Rollen 35 mm entwickeln kann. Nur mal so, wir könnten vielleicht 2 Spielfilme gleichzeitig bearbeiten, jetzt den dritten nicht. So die Größen mal, also 60 Rollen Film ist schon einiges, aber wir sind nicht so groß wie jetzt das Kodak Lab in London oder so. Also diese Mengen können wir nicht verarbeiten, aber auf richtig gutem Niveau. Der hat das from scratch gebaut. Kann ich dir ein paar Bilder schicken? Mhm. Alles mit Technik, also alles mit Zutaten made in Germany von sehr gestandenen kleinen Firmen, die alles bauen. Keine Schraube ist aus China. Also da wird per Hand handschriftlich bestellt, werden da die Zutaten bei den Zulieferern bestellt. Keine E-Mail, kein nix. Also wirklich so, wie man es in den 80ern vielleicht noch gemacht hätte. So wurde diese Maschine gebaut und die läuft und ist jetzt ein Ungestüm aus 10 Bädern. Und wir sind stolz drauf und lieben sie und sie heißt Emma.
Emma, wie verkauft sich denn, also wie verkauft ihr so Emma an eure Kunden? Also wenn ihr jetzt einem Kunden sagt, okay, wir wollen auf Analogfilm drehen, nicht auf digital, versteht das jeder Kunde oder müsst ihr da das irgendwie nochmal bestimmt irgendwie dem verklickern, dass es sich lohnt, jetzt das auf Analogfilm zu machen?
Ich glaube, da gibt es 2 Antworten. Es gibt Kunden, die das ganz genau verstehen. Also wenn du bei uns auf der Page dir mal Playboy anguckst. Mhm. Playboy hat es sofort verstanden, dass sie eine Marke sind, die eine ganz lange Geschichte an Analogfotografie haben, die die besten Fotografen über Jahrzehnte für ihre Magazine angestellt haben, die für hochwertige analoge Fotografie stehen. Und für die war das komplett, das mussten wir denen überhaupt nicht erklären, dass das komplett sinnvoll ist. Und auch so manche digitale Stilblüte, die sie getrieben haben in der Werbung in den letzten 5-6 Jahren, ihre Marke beschädigt hat. Das ist ihnen sehr bewusst. Und da gibt es andere Kunden, denen ist das völlig egal. Und ich glaube, die kommen ja beide aus der Kamerarichtung. Mhm. Und da müssen wir uns, glaube ich, beide immer mal wieder so ein bisschen erden. Die Wahl des Objektivs, die Wahl der Kamera ist dem Kunden meistens, die wollen einen geilen Film und die wollen, dass der funktioniert. Mhm. Und die wollen früh nach Hause gehen. Das ist so wie die Wahl des Caterings am Set. Da, gut, wenn der Kunde mit ist, ist ihm das wichtig. Ansonsten
könnte es auch Döner sein.
Kann es auch Döner sein, ja. Und so handhaben wir das auch. Also wir reden da mit Kunden noch relativ spät drüber. Also es ist auch, ich muss auch sagen, wir drehen noch sehr viel digital. Mhm. Und wir entscheiden das auch projektweise. Es ist auch nicht Cinefilm für jedes Projekt das geeignete Mittel. Mhm. Also es gibt Projekte, da macht es Sinn und es gibt Projekte, da macht es keinen Sinn.
Was ist zum Beispiel, wo ihr sagt, da macht es Sinn, analog zu drehen? Ich meine, wenn ihr sagt, ihr habt einen Kunden, der kommt auf euch zu und sagt, will analog filmen, ist ja klar. Aber für jetzt ein Projekt, wo ihr die Entscheidung frei trefft.
Also es gibt Themen, da gibt es eigentlich keine Alternative zum analogen Drehen, meines Erachtens. Und zwar, wenn es um Haut geht, wenn es um menschliche Hauttöne geht, wenn es um Feuer geht, wenn es um Natur geht, vor allen Dingen natürlich auch, also Fashion-Themen und also bei vielen Fashion-Themen, bei vielen historischen Themen, also ein Zweiter Weltkrieg, Reenactment auf digital finde ich noch schwierig. Mhm. So, Band of Brothers ist einfach Bombe, auch deshalb eine Serie, weil oder Saving Private Ryan funktioniert meines Erachtens auch heute noch nicht auf digitalen Kameras, weil einfach das Original ist für diese Zeit. Damals war die Welt analog.
Ja, man kennt das so aus historischen Bildern, aus historischem Archivmaterial.
Ja.
Wenn man sozusagen das dann sieht in digitalem Format, wirkt das immer vielleicht sogar ein bisschen zu, man erkennt, dass das nicht das Milchglas ist, durch das man guckt.
Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich beim digitalen Drehen ein gewisser Schleier weg. Und das kann auch geil sein. Also Skyfall ist für mich der bestgedrehte Bond ever. Und der sieht krass aus. Und der sieht leider viel geiler aus als der danach, der auf Film gedreht wurde. Also ich finde, du kannst schon eine auf digital, wenn du mit dieser absurden Schärfe und diesem absurden Detailgrad und dieser absurden Korrektheit der Aufnahme spielst und auch kadrierst, dass es Sinn macht, dann gibt es Filme, die einfach digital sein müssen und digital bleiben sollen. Und wo du dann auch diesen Weg weitergehen kannst mit noch größeren Sensoren, noch mehr Auflösungen, noch präzisere Darstellungen, das kann auch krass sein. Und auch Generation Computerspiel mehr ansprechen. Es kann auch, es ist nicht so, dass wir unsere Ari nicht auch lieben. So, das macht schon auch Sinn. Und natürlich gibt es auch bei uns betriebswirtschaftliche und Produktionsaspekte, die wir mitdenken müssen. Also, wenn ein Kunde heute anruft und hätte gerne seinen Spot bis morgen, dann kann es sein, dass das irgendwie Sinn macht, vielleicht noch heute auf der Ari zu drehen und morgen früh zu schneiden, damit es morgen Abend fertig ist. Kommt nicht vor, weißt du, ein Beispiel.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch,
klar,
wir versuchen die Realität etwas zu verändern, was Film angeht, aber sie existiert ja noch.
Und wenn ihr jetzt so einen Film gemacht habt, wo ihr die eigene Entscheidung getroffen habt, analog zu drehen, ist es was, wo das dann der Kunde merkt, oder ist es genau, wie wir gerade eben gesagt haben, der Kunde merkt nicht, ob das ein Anamorphot oder nicht Anamorphot war? Also ist es was, wo ihr eher das dann sagt, okay, der Kunde merkt das subtil, ein gutes Ergebnis ist und ihr wisst, dass das deswegen passiert ist? Oder ist da kommt dann auch wirklich Feedback von wegen, oha, hätten wir gar nicht gedacht, analog ist ja voll, wollen wir in Zukunft auch immer haben?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist wie bei den Menschen. Es gibt Leute, die sehen Dinge und es gibt Leute, die sehen Dinge nicht.
Okay.
Also letzten Endes sehen Kunden, die meisten Kunden, es gibt Kunden, die sind mutig und die haben Geld, die sind aber selten und es gibt Kunden, die müssen mit ihrem Geld haushalten und sind sehr ängstlich, das sind die meisten Kunden. Und wenn der Film gut lief und der Film erfolgreich war, möchte der Kunde am liebsten nichts mehr ändern, und wenn der damals auf Film gedreht wurde, dann bitte gerne jetzt auch.
Okay.
So, und man weiß dann ja immer nicht, ob das daran lag, dass der Regisseur gar nicht schlecht war oder der Hauptdarsteller nicht versagt hat oder die Geschichte ganz okay. Aber wenn man für das Produkt irgendwas, wenn man für die Marke irgendwas erreicht hat, ist das dann ja egal. Ich glaube, viele Kunden sehen das so und die können nicht unterscheiden, ob da jetzt der DP mal einen guten Tag hatte oder die richtige Kamera gewählt wurde. Also siehst du das anders aus deiner, also alleine war der Kolorist gut, ist ja eine Frage, die da hat ein Kunde keine Antwort drauf.
Nee, es ist ja wirklich, es ist ja für mich, das war ja die Frage sozusagen, also ist es jetzt was, ich glaube, das ist ja, Film ist ja einfach ein Medium, was aus so vielen Bestandteilen und so vielen Aspekten besteht, dass, ne, wie du schon gleich mal angesagt hast, dass man merkt, wenn das Catering gut war oder wenn es nicht gut war,
ja,
ob die Leute motiviert waren oder fokussiert waren, man merkt es am Endergebnis.
Ja.
Aber ich weiß nicht, also ob man jetzt, aber das war ja so eine Frage, sticht das so stark heraus, dass die Kunden sagen, okay, krass, oder ist es halt einfach nur noch ein Punkt, der den Film noch besser macht und sozusagen mehr, eher eine Look-Entscheidung ist, als jetzt einen, also sagen, wie ob wir jetzt eine Ari oder Red nehmen oder ob wir nun, ob der Kolorist nun grün oder blau nimmt, ist es sozusagen eher in der Welt von Entscheidungen zu betrachten, oder ist es schon etwas, was deutlich massiver Einfluss nimmt auf das Endergebnis?
Also wenn du die Playboy-Filme auf unserer Page anguckst, die sind auf Schwarz-Weiß gedreht, Wir sehen jeweils ein Pärchen beim Duschen. Und der Film endet dann für Playboy. Da ist es in die Fresse rein ganz eindeutig, dass das analog gedreht ist. Und ich glaube, das sieht jeder Konsument. Und das hat auch der Kunde sofort gesehen und gewertschätzt. Und ich als erfahrener Kolorist, und es ist nur schwarz-weiß. Und ich weiß, man kann Grain drüberlegen und so. Ich bin fest davon überzeugt, dass man diese Haut, diese Verläufe, das, was da passiert, nicht simulieren kann. Und dass dieser Look schon sehr einmalig und sehr authentisch ist und auch sehr gut. Soll jetzt kein Eigenlob sein, sondern ich glaube schon, dass das solche Themen gibt und die gibt es natürlich auch und noch viel stärker in Farbe. Und da gibt es schon auch Momente, wo Kunden sagen, ja, das sehen wir und ja, das geht nicht anders. Ja, definitiv. Ich muss aber auch, wir sind auch noch am Anfang. Also bei uns läuft jetzt hier nicht einmal die Woche ein Kunde rein und kriegt seinen Analogfilm gezeigt. Bei uns ist das noch eine Reise und wir sind sehr vorsichtig und konservativ auch. Also mit Aussagen, was das angeht und auch mit dem Risiko für Kunden analog zu drehen. Also du musst halt wirklich, alle Abteilungen müssen sowas von doppelt wissen, was sie tun. Weil du möchtest nicht einen 200.000 Euro Spot riskieren. Also du möchtest, dass an diesem einen Drehtag oder an diesen zwei Drehtagen darf nichts schieflaufen. So.
Klar.
Und da sind wir dran, also auch uns an größere Projekte ranzutrauen.
Das wäre ein gutes Stichwort. Was sind denn jetzt zum Abschluss noch, was sind denn eure Pläne für die nächsten, also wie, wo soll die Reise Silbersalz hingehen? Das heißt ja, Silbersalz goes analog, das heißt, ihr seid ein Weg, ja, den ihr geht. Wo geht Silbersalz hin?
Also wir bieten ja Film für Fotografen an. Silbersalz 35 heißt das Projekt. Und was wir da machen, ist, dass wir echten Kinofilm, echten Cinefilm für Fotografen zur Verfügung stellen. Das echte Ding inklusive unserer kompletten Wissen, was Entwicklung und Scanning angeht, das kriegst du in einem Paket. Und da, das ist, ich erzähle das deshalb, weil da kommen jetzt gerade richtig viele Filme zurück aus aller Herren Länder und richtig viele Bilder. Und das ist total spannend, diese ganzen Looks zu sehen, was die Artists, was die Fotografen auf der ganzen Welt damit machen, was für Locations sie shooten, was für Situationen, was für Lichtsituationen. Und das jetzt in den nächsten Jahren einfach zu ergründen und für Bewegtbild auszunutzen und da sich in dieser Bildwelt frei und wild zu suhlen, um es mal so zu sagen, und auch Dinge falsch zu machen, Dinge auszuprobieren, an Grenzen zu gehen und jetzt die Freiheit in einem Medium, das eigentlich für die allermeisten Filmemacher nicht zugänglich ist und tot ist, sich jung und frisch bewegen zu können, da freue ich mich extrem drauf. Also wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, was sehr arbeitsreich war und wir haben uns in viele langweilige, arbeitsreiche Themen reingebiestert. Densitometrie, die Wissenschaft der Dichte, es geht schon, die analoge Welt ist schon sehr physisch und chemisch und wissenschaftlich und langweilig. Und wir kämpfen gegen Staub und Kratzer und also für die Qualität einzustehen und es perfekt zu machen. Es war schon eine Reise. Aber jetzt die Früchte zu ernten, was Look angeht, es ist einfach erstaunlich, was für Leute sich für uns interessieren, wer sich für uns interessiert, wer aufhorcht, also du kannst eigentlich überall anrufen, die Geschichte ist so verrückt, dass jeder mehr wissen möchte. Und ich hoffe und ich glaube, dass daraus sich Kollaborationen entwickeln werden und auch Filme daraus kommen, die relativ einzigartig sind, weil so in der Form das keiner macht. Also es gibt natürlich Hollywood, die das tun, aber in der Kombination mit einer jungen kleinen, frechen Firma gab es analog nicht, gibt es analog nicht. Und da freue ich mich total auf die Filme, die dabei rauskommen. Also wenn die Arbeit jetzt mal aufhört und das Spielen jetzt anfängt, das sind so die nächsten Jahre, glaube ich.
Ja, super. Das ist ein schöner Abschluss. Wo kann man euch finden? Wo seid ihr zu finden? Instagrams, Facebook, Website?
Man findet uns auf silbersalz-film.com. Man findet uns auf YouTube natürlich. Wenn man einen Film selber mal ausprobieren will, ist die perfekte Möglichkeit, Silbersalz 35 mal auszuprobieren. Das Projekt findet man auf silbersalz35.com. Da kriegt man für 39,90 eine kleine Box aus 4 Filmen und kann Omas Fotokamera mal wieder hervorholen und den Look von Star Wars und großen Hollywood-Streifen einfach mal selber ausprobieren. Und ja, uns gibt es auf Insta und Facebook, aber da bin ich nicht gut. Weiß ich nicht, findet man uns unter Silbersalz. Ansonsten sitzen wir in Stuttgart und wer sich interessiert, kann gerne mal auf einen Kaffee vorbeikommen.
Na super. Na dann, ich bedanke mich auf jeden Fall für den Kaffee und für deine Zeit und war ein super Gespräch.
Dankeschön.